Von mir ein herzliches guten Morgen. Kann man mich hören? Bin da? Okay. Gut, schaut er aus. Ein Mann kommt zum Pastor und sagt, bitte bete für meine Frau. Sie hat einen Dämon, der sie immer wieder dazu bringt, neue Schuhe zu kaufen. Der Pastor gab die Aufgabe an seine Frau weiter. Die legte der besessenen Frau die Hände auf und sprach, komm aus ihr heraus, mein Freund. Alle Frauen haben den Witz verstanden, oder? vielleicht noch einen ernsteren Witz. Gibt es ernste Witze? Drei Freunde, die alle mit Krankheitssymptomen zu kämpfen hatten, gingen in eine Bar. Da sehen sie einen Mann in einer Ecke, von dem gesagt wird, er sei Jesus. Da geht der Erste zu ihm hin und sagt, ich habe schon eine Woche eine starke Erkältung, bitte heile mich. Jesus legt ihm die Hände auf und heilte ihn. Er ging zu seinen beiden Kumpels zurück und sagte, das ist echt krass, das ist wirklich Jesus. Er hat mich von meiner Erkältung geheilt. Dann geht der Zweite zu Jesus und sagt, seit Jahren habe ich eine Gehbehinderung und Schmerzen in den Knien, bitte heile auch mich. Jesus legt ihm die Hände auf und heilte auch ihn. Er ging begeistert zu seinen Freunden zurück. Nach einer Weile ging Jesus zu dieser Dreiergruppe und spricht den dritten Mann an. Weißt du nicht, dass ich Jesus bin? Warum kommst du nicht, um dich heilen zu lassen? Das ist ganz einfach. Ich bin noch 8 Wochen krankgeschrieben. Wenn du mich jetzt heilst, müsste ich ja wieder arbeiten gehen. So manchmal ist die Tatsache, dass wir unsere Heilung nicht oder nicht sofort empfangen, hängt mehr an uns, als wir denken. So, ich hoffe, ihr kommt mit einer anderen Haltung hier an und wollt nicht das mit nach Hause nehmen, was ihr an Symptom oder Krankheit mitgebracht habt. Denn Jesus ist tatsächlich hier. Der König ist hier. Manchmal ist uns das sehr bewusst, manchmal nicht so sehr. Ich möchte euch daran erinnern, der König selbst ist hier. Das hat er versprochen. Die Bibelstelle wurde schon zitiert. Egal in welcher Kirche du bist, sie sind. Wo 2 oder 3 mit Glauben zusammenkommen, ist er dabei. Er ist da. Er ist anwesend. Und hier, glaube ich, ist er herrschaftlich anwesend. Ich glaube, er ist herrschaftlich anwesend, Herr. Ja, ihr merkt, ich warte manchmal auf eine Reaktion. Weil diese Reaktionen seine Herrschaft erweitern. Ja, wirklich. Wir erweitern mit unseren Reaktionen, mit unseren Entscheidungen das Herrschaftsgebiet von Gott. Nicht, dass er nicht alle Herrschaft jederzeit haben könnte, aber er hat sich ja begrenzt. Und die größte Grenze für seine Herrschaft, für seine gewaltige Allmacht, ist unsere Entscheidung. Immer wenn wir nicht so entscheiden, wie er das uns eigentlich vorschlägt, haben wir Probleme. Dann kommt Heilung nicht an. Nicht, weil Jesus sie nicht geben will, sondern weil wir uns entschieden haben, vielleicht einen anderen Lebensstil zu leben. Gegen sein Wort zu handeln. Und wundern uns dann, dass so wenig passiert. Das Thema heute ist herausfordernd. In der Ruhe liegt die Heilung. Die Ruhe ist ein Bereich, den habe ich schon seit Jahren immer wieder auf dem Fokus. Und mit dem beschäftige ich mich relativ häufig, weil das so gegen den Trend ist. Wir haben ja immer Aktivität, auch in Kirchen ist immer Aktivität. Und manchmal denken wir tatsächlich, unsere Aktivität wäre dafür verantwortlich, dass wir besonders gesegnet sind. Ich habe herausgefunden, dass die Menschen, die besonders gesegnet sind, durchaus sehr aktiv werden. Aber das heißt nicht, dass die, die sehr aktiv sind, besonders gesegnet sind. Das ist ein Trugschluss. Im Hebräerbrief steht, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Der Hebräerbriefschreiber macht in diesem 4. Kapitel klar, dass das Volk Israel jene Ruhe nicht erreichte, die im Alten Testament schon angekündigt wurde. Erst
In Jesus Christus, sagt er, ist diese Ruhe verfügbar und erreichbar. Gleichzeitig erzählt er in Vers 11, dass wir uns bemühen müssen, um in diese Ruhe einzugehen. Steht da wortwörtlich, bemühen. Das griechische Wort spudazo bedeutet eifrig, ernsthaft sein, sich ganz einer einzigen Sache widmen. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dass hier klar und deutlich steht, wir müssen uns bemühen, in diese Ruhe hineinzugehen, dann bedeutet das eine Ausschließlichkeit. Wir haben gelernt, in unserer Kultur besonders, viele Dinge möglichst gleichzeitig zu machen. Wenn ich einen zweiten Vornamen hätte, einen dritten Vornamen hätte, wäre der effektiv. Ich versuche effektiv zu sein in allem, was ich tue, möglichst vieles gleichzeitig zu erledigen, um Zeit zu haben für andere Dinge. Vielen von euch geht es ähnlich. Aber hier heißt es, in die Ruhe reinzukommen, bedarf einer Ausschließlichkeit. Ich muss mich auf etwas konzentrieren, nämlich auf das Wort Gottes. Und das kostet was, stimmt's? Weil wenn ich etwas, nur eine Sache mache, muss ich ja andere Dinge erstmal hinten anstehen, zu einer anderen Zeit angehen. Und das fällt manchmal schwer. Darum habe ich diese Wortdefinition nochmal reingenommen. Eifrig, ernsthaft, sich ganz einer Sache widmen, ist die Bedeutung des Wortes, was hier voraussetzt, dass wir in die Ruhe hineinkommen. Das heißt, wenn wir das nicht bereit sind zu investieren, werden wir in diese Ruhe niemals hineinkommen. Oder immer nur ganz kurz, wenn es so Momente gibt, vielleicht wenn du im Krankenhaus liegst und kannst gerade eh nichts anderes tun, sogar Handyverbot, dann liegst du und liegst du und liegst du, dann hast du wirklich Zeit, in die Ruhe zu kommen, die Gott die ganze Zeit für dich bereithält. Manche Leute machen dann auch wieder einen Trugschluss und sagen, ja, der Herr hat mich ins Krankenhaus gebracht, um mir was beizubringen. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du hast im Krankenhaus etwas beigebracht bekommen, weil du dort in die Ruhe kamst, die Gott die ganze Zeit schon von dir wollte. Versteht jemand, wovon ich rede? Okay. Die Voraussetzung für die Ruhe. Wir finden im Epheserbrief Paulus, der Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen nennt, des Christseins an sich. Und Ruhe ist ein natürliches Fruchtelement unseres Christseins, wenn wir denn diese Schritte gehen. Der erste Schritt, der hier genannt wird, ist das Sitzen. Das tun wir jetzt alle gerade hier. Das ist aber nicht gemeint, sondern im Epheser 2, Vers 6 steht, Jesus hat uns auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Das ist eine alte Übersetzung, Elberfelder, 1908, glaube ich. Mitsitzen lassen. Er hat uns sozusagen an seine Stelle gesetzt. In Christus sitzen wir nicht mehr irgendwo anders, sondern wir sitzen in ihm und damit auch in seiner Vollmacht, in seinem Stand, den er vor Gott hat, eine Sohnschaft Gottes. Das ist schon ziemlich cool, wenn man sich das so ausmalt, was alles dazugehört, kann einem schwindelig werden. Aber das ist der Start. Wenn du als Christ das nie verstanden hast, wer Christus eigentlich ist, was in Christus alles dazugehört, dann wirst du nie verstehen, was du schon alles in dir angelegt hast. Deine DNS, deine geistige DNS ist erneuert worden. Du hast dein neues Erbe angetreten. Nicht nur dein natürliches Erbe, sondern du hast eins von Gott, weil du in Christus und Christus in dir ein großes Geheimnis ist, was sehr, sehr viel mehr beinhaltet, als jeder von uns bisher ausgeschöpft hat. Einige sind weiter im Ausschöpfen als andere, zugegeben. Und das ist auch normal, aber wir alle sind auf diesem Weg. Das Mitsitzen ist der Ausgangspunkt des christlichen Lebens. Unser Christenleben fängt nicht damit an, dass wir tun, sondern dass wir sind, dass wir sitzen, dass wir in die Ruhe kommen und lernen, wer Christus wirklich ist und wer ich dementsprechend in ihm bin. Wir brauchen uns nur kleine Kinder anschauen. Wenn du schon mal ein Baby bekommen hast, hast du nicht sofort erwartet, dass das jetzt in der Gegend rumrennt und alles schon kann. Du weißt, das ist erstmal sehr klein. Das liegt am Anfang und dann irgendwann sitzt es. Und das ist schon ein toller Moment, oder? Oh, guck, es sitzt alleine. Ja, das ist der Moment, wo es von einer anderen Perspektive guckt. Das Liegende, das guckt ja immer nur nach oben. Ist auch kein falscher Blick für uns Christen, nach oben zu gucken. Aber wenn wir aus der Perspektive schauen, sehen wir auch andere Dinge. Wir sitzen einfach da, in unserer Position in Christus, als neue Schöpfung, als neue Kreatur und genießen den Herrn. Mir hat Gott letztes Jahr gesagt, dass wir blühen als Gemeinde und dass wir blühen müssen, um Frucht zu produzieren. Und blühen
ist das, was keine Anstrengung bedarf. Die Adern, die Wurzeln sind längst gebildet. Die Nährstoffe kommen nach oben und finden ihren Weg bis in das kleinste Ästchen, bis in den kleinste Blatt, in die kleinste Frucht. Alles ist passiert. Und jetzt blühst du. Und du merkst, wow, da reifen Dinge in dir. Die sind einfach wunderschön. Dein Charakter formt sich. Jähzorn geht zurück. Liebe wächst. Du bekommst Gnade mit Leuten, wo du immer ungeduldig warst. Die ganze Frucht des Geistes, Galater 5, wächst in dir und entfaltet sich. Das ist das Normale. Wo immer das nicht passiert, bist du nicht in der Liebe. Wissen wir. Die Liebe ist das, was die anderen 8 Fruchtsorten sozusagen oder Geschmäcker mit hervorbringt. Dann kommt das Wandeln. In Epheser 4, Vers 1 schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Berufung ist ein wichtiger Faktor. Wir beschäftigen uns hier gerade mit 20 Leuten in diesem Mentoring-Prozess Beyond, genau mit diesem Thema. Und ich glaube, das ist ein Thema für jeder Mann, jeden Alters, jeder Mann, jeder Frau. Wir müssen uns damit beschäftigen, müssen herausfinden, Gott, wo ist mein Ruf? Wo rufst du mich hin? Sowohl im Geistlichen, wie auch im Gesellschaftlichen, im Familiären. Was ist das, was ich tun darf und soll? Der zweite Lebensbereich des Christen nach dem Sitzen ist also das Wandeln. Wie ein kleines Baby, das anfängt zu gehen. Jetzt sieht es nicht nur die Umgebung, jetzt kann es sie erforschen. Jetzt kann es neue Dinge entdecken. Der Mama weglaufen und solche üblen Dinge tun. Es gehört dazu. Wachstum ist nicht immer einfach. Da gibt es sogar Schmerzen. Wir wissen um Wachstumsschmerzen. Teenager können ein Lied davon singen und auf einmal die Gliedmaßen sich sehr schnell verändern und verlängern. Und nichts passt irgendwie gerade zusammen. Wir vergessen diesen Moment irgendwann, aber wenn man drin ist, ist es schon erstaunlich. Das Christenleben beginnt nicht mit der Botschaft, du musst etwas tun, sondern mit der Botschaft, jemand hat etwas getan. Er hat etwas getan. Und dann kommt der dritte Schritt, stehen. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn, ist ein Ausdruck für das, in etwas zu stehen, was ich entwickelt habe, was ich erkannt habe, Potenzial, das gewachsen ist. Da steht nicht, du bist stark oder sei stark, sondern werdet stark. Das Leben als Christ ist ein permanentes Werden. Nie kommen wir in diesem Leben an ein Ende dieses Entwicklungsprozesses. Und das ist gut so. Im Himmel mögen diese Dinge alle ihren Abschluss finden. Aber hier wissen wir alle, dass wir auf dem Weg sind und bleiben. Egal wie weit wir uns entwickeln und wie schnell das geht, manchmal zu schnell, dann wissen wir, das Werden ist ein Prozess. Stark werden, stehen ist ein Prozess. Es gibt verschiedene Wege, wie ich stark werden kann in dem Herrn. Ablenkung ist einer der Hauptangriffspunkte auf unsere Stärke. Heute in unserer Internetzeit ist sie so vielfältig, dass jeder weiß, wovon ich rede. Ablenkung. Andere Gedanken fliegen ständig auf uns zu. Früher war es nur die Tageszeitung und vielleicht noch die Tagesschau. Und heute bist du bei Facebook, hast vielleicht 500 Freunde und liest die unmöglichsten Meinungen und Dinge, die auf dich eingeschossen werden, indem du sie liest. Einige wirst du sofort als Lüge entlarven und abtun. Andere werden dich beschäftigen, andere werden dich runterziehen. Vielleicht liest du ständig irgendwelche Lügenpresse, Botschaften oder sonst was. Mögen wahr sein oder nicht, aber erstmal, was macht's mit dir? Oh, es zieht dich runter, denkst, oh Gott, wir sind verloren, unser Land geht unter. Die Flüchtlinge. Ich sage nicht, dass nicht was Wahres dran ist, bestimmt. Ich glaube, dass beide Seiten ihre Argumente haben und dass wir im September sehr weise sein müssen, was wir wählen. Aber erstmal möchte ich nicht, dass mich das runterzieht, weil wir wissen, dieser Planet hat keine Zukunft. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, dass Christen so Umweltaktivisten werden und all ihre Zeit dann da reinhängen, was ja kein Fehler ist, etwas zu tun. Aber wenn ich weiß, dieser Planet wird ausgetauscht und ich bin Christ und ich weiß, das Wort ist klar, dann gibt es eine Grenze, wo ich mich engagiere. Eins weiß ich sicher, was ewig sein wird, werden die Menschen sein. Der Geist des Menschen wird ewig leben. Und da möchte ich mich drum kümmern. Da sehe ich Investitionsbedarf großer Art. Wir müssen in die Zukunft, in die ewige Zukunft der Menschen investieren, indem wir ihnen die Wahrheit sagen. Indem wir ihnen Jesus nicht nur sagen, sondern eben auch zeigen. Ich möchte, dass die Menschen reden von dem, was Gott tut. Hier, auch hier in dieser Stadt. Ich möchte, dass die Leute nicht nur den Dom bewundern oder den letzten Bischof kritisieren, sondern ich möchte, dass sie sagen, boah, hier im Dom,
Ey, da waren Leute geheilt. Hier in der Evangelienkirche waren Leute geheilt. Übernatürlich. Da, wo die Ärzte aufgeben, da kommt Gott auf einmal rein. Hier im Christuszentrum waren Leute geheilt. In der FEG waren Leute geheilt. Ich möchte, dass die Leute reden über die guten Dinge Gottes. Nicht nur über das, was das Botenpersonal manchmal versaubeutelt. Das hat es immer gegeben. Da gab es viel schlimmere Dinge. Denkt mal an Kreuzzüge und sowas und Ablass und so. Da gab es ganz andere Momente noch, wo man reden konnte in Negativen. Und es hat dem Christentum nicht gut getan. Lasst uns Gott gut tun, indem wir den Menschen Grund geben zu reden über Gottes Größe und Gottes Stärke nach Psalm 145. Die Waffenrüstung sagt, damit ihr stehen könnt, ist das Ziel. Deswegen tragen wir sie. Oh ja, es gibt feurige Pfeile, es gibt Beschuss. Den gab es immer. Aus allen möglichen Richtungen, manchmal sogar von innen. Und trotzdem sollen wir stehen. Wir sollen für das stehen, was wir aus der Bibel erkannt haben. Egal, was die Mehrheit denkt, egal, was andere Leute sagen. Das sollte uns nicht so sehr interessieren. Denn Gottes Wort bleibt gültig. Es bleibt beständig. Egal, was gerade für eine Politik am Regierungsruder ist. Die kommen und gehen. Er bleibt. Wir kommen und gehen. Er bleibt. Sein Wort bleibt, sagt er. Sein Wort ist unveränderlich. Die Bibel ist der Maßstab des Lebens. Leute suchen nach Maßstäben überall. Richten Ideologien auf, richten Philosophien auf, richten politische Systeme auf, richten humanitäre Systeme aus, soziale Systeme, demokratische Systeme, egal was für Systeme. Kein System hat Beständigkeit außer dem Wort Gottes. Alle Systeme kommen und gehen. Wir denken heute, die Demokratie wäre ewig. Ich brauche kein Prophet zu sein. In 100 Jahren wird unsere Staatsform anders aussehen. Ich weiß nicht wie, aber anders. Es ändert sich so viel gerade. Dinge, die man für ewig gültig glaubte, verändern sich innerhalb von wenigen Monaten und Jahren. Das hat der Nahe Osten erkannt. Das sind Regierungsformen, die scheinbar für die Ewigkeit waren, völlig zusammengebrochen. Der biblische Glaube ist ein Schild. Darum heißt es auch im Epheserbrief, Kapitel 6, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Feindes löschen könnt und sollt. Die Pfeile fliegen permanent, der Schild ist permanent verfügbar, wenn wir darin investieren, in der Form, dass wir Glauben aufbauen, zum Beispiel jetzt gerade. Das ist ein Ort und eine Stunde in eurem Leben, wo ihr Glauben aufbaut. Wenn ihr hier rausgeht, habt ihr mehr Glauben, als wo ihr reingegangen seid. Das ist in der Natur der Sache. Wenn das Wort gepredigt wird, passiert das. Wenn du in deiner Bibel liest morgens, gehst du aus dieser Zeit mit größerem Glauben raus. Wenn du in Zelttreffen warst, dann gehst du mit größerem Glauben aus. Und wenn du aus einer Kirche oder hier mit weniger Glauben rausgehst als rein, dann bitte komm nie wieder. Geh in eine andere Kirche. Verstehst du? Das ist ein Ort, wo Glauben aufgebaut wird. Dein Zelttreffen sollte Glauben aufbauen. Deine Bibel baut Glauben auf. Hör dir keine Predigten an, die dir keinen Glauben bringen, die dich nur in Verzweiflung oder Krisen reinführen. Das ist nicht der Job, den die Kirche hat. Glaube ohne Werke ist aber tot. Glaube zeigt sich immer. Glaube ist sichtbar. Die gute Nachricht ist, dass du nur Glauben brauchst in der Größe eines Senfkorn-Saatguts, um Berge versetzen zu können. Ich habe nicht immer den großen Glauben, aber ich habe den Glauben an einen großen Gott immer bei mir. Und ich entwickle und baue ihn auf. Und jedes kleine Senfkorn, sagt Gott, ist fähig, Berge zu versetzen. Markus 11. So lass dich nicht einschüchtern, wenn der Teufel sagt, was willst du mit deinem Glauben bewegen? Sondern setz ihn als Hebel an in den Krisen deines Lebens und schau mal, was der Herr daraus macht. Dieses Saatgut wird zu gewaltigen Bäumen. Berge sprengende Wurzeln. Ich sag's dir, ich hab's erlebt. Glauben bedeutet Vertrauen. Immer wenn wir von Glauben sprechen, können wir genauso das Wort Vertrauen einsetzen an diese Stelle. Das griechische Grundwort Pistis hat dieselbe Wortbedeutung. Vertrauen, Glauben. Und Vertrauen drückt sich immer dadurch aus, dass ich die Aussage dessen ernst nehme und für bereits erledigt erachte, die gemacht wird. Glaube drückt sich dadurch aus, dass ich das, was jemand sagt, bereits für gegeben sehe. Das ist der Grund, warum manche Leute überhaupt nicht mehr glauben. Weil nur Worte gemacht wurden und nichts passiert ist. Ich habe diese 5 Euro mitgebracht, um die dem Ersten zu geben, der hier nach vorne kommt. Offensichtlich hat mein Vater mir gerade geglaubt. War nicht abgesprochen. Kam zum rechten Moment. Manchmal ist die erste Reihe ein guter Platz. Jetzt stell dir vor, wir würden mit demselben Glauben, den mein Vater gerade zu mir hatte, als er mir die 5 Euro aus der Hand riss, unverschämt, völlig unverschämt, wir würden mit derselben Ernsthaftigkeit, derselben Unverschämtheit, das Wort, was unser Gott uns gegeben hat, ebenfalls nehmen. Er hat keinen Zweifel gehabt, er hat es so klar mir aus der Hand. Also was mein Sohn, das ist so. Der sagt, was er meint, was er sagt, er kennt mich ja. Einige kennen mich auch. Vielleicht bist du selbst genauso eine Person. Du könntest hier genauso stehen, die Leute würden sofort kommen und sagen, ja klar, wenn du das sagst, dann ist das so. Spielt keine Spielchen, eiern nicht rum. Und ich sage dir, mein Vater im Himmel ist in dieser Hinsicht perfekt. Was er sagt, meint er, und was er meint, sagt er. Und was er ankündigt, zieht er durch. Wenn er sagt, ich bin gesegnet, bin ich gesegnet. Egal wie es gerade aussieht, egal welche Berge gerade um mich herum aufwachsen. Wenn er sagt, er rettet mich, dann rettet er mich, egal wie mächtig der Feind ist. Ich könnte jetzt einige Geschichten erzählen, ja, spare euch das gerade. Liegen einige auf der Zunge, aber ich sage dir, er rettet richtig. Er rettet nicht halbherzig. Lasst mich euch die Geschichte von 3 Verlorenen erzählen. Die habe ich extra mitgebracht, die haben mich beeindruckt. Wir wissen, dass die Bibel uns von Heilung berichtet, von vielen Heilungen. Es gibt sogar eine Aussage, dass alle Bücher der Welt die Heilungen nicht fassen würden, die geschehen sind in diesen 3 Jahren von Jesus. Deswegen hat man nur ein paar Dutzend aufgeschrieben. Es sind Menschen, die eins gemeinsam haben. Sie wurden vom Teufel beraubt. Er raubte ihre Gesundheit und er raubte ihnen irgendwann auch die Hoffnung. Und ohne ein Bild der Hoffnung hat der Glaube nichts zu ziehen. Fangen wir mit dem Ersten an, der Lahme, Johannes 5, wer sein Schwert dabei hat, es lohnt sich reinzuschauen. Johannes 5, Abvers 1. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Jesus kam an diesen Ort. Ich meine, das war ein Ort mit vielen Kranken. Das wird hier berichtet. Ich war schon an diesem Platz. Ich habe ihn gesehen in Israel. Da war eine Quelle und da war dieser, mag es Aberglauben oder vielleicht war wirklich ein Engel Gottes ab und zu da und der bewegte das Wasser und der Erste, der eintritt, der empfing Heilung. Offensichtlich ist das geschehen, sonst würde sich dieses Gerücht nicht gehalten haben und all die Leute würden sich nicht da hinquartieren lassen. Wahrscheinlich haben die sich jeden Tag hinbringen lassen und dann abends wieder nach Hause. Das war ein großer Aufwand auch für die Familie. Jeder hoffte, dass der Erste ist, wenn das Wasser sich dann bewegt. Nun ja, das Wasser hat sich an dem Tag nicht bewegt, aber Jesus hat sich bewegt. Wir wissen nicht, warum er nur diese Person aus dieser ganzen Gruppe rausgenommen hat. Vielleicht war es eine Person, die ihn schon hat predigen hören oder die gehört hat von ihm. Leute redeten damals viel über Jesus. Der ganze Landstrich redete mal über diesen Wanderprediger, der Dinge tat, die nie jemand vorher getan hatte und gesagt hatte. der Liebe verkündigte, der ein neues Evangelium, eine gute Nachricht für alle hatte, der Leute heilte, sogar Tote auferweckte. Das sprach sich rum. Möglicherweise hat dieser Mann nach 38 Jahren gelähmt dort liegen, gedacht, das könnte er sein. So wird er beschrieben. Die Leute, die bei ihm waren, die Jünger, das ist so eine Gruppe, das könnte dieser Wunderheiler sein. Möglicherweise war das so. Die Bibel schweigt über diesen Punkt. Auf jeden Fall wusste Jesus, was mit ihm los war. Er wusste von den 38 Jahren, dass er hilfsbedürftig war, unfähig, sich selbst oder andere zu versorgen. Und dann fragte er und er bekam Antwort. Die Züricher Übersetzung übersetzt diesen Vers: Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst. Leichte Differenz, leichter Unterschied, macht es vielleicht ein bisschen klarer. Jesus forderte hier ein Zeichen von diesem Mann, von diesem Lahmen. Die zweite Persönlichkeit hier ist der Bucklige, ich nenne ihn mal so, oder die Bucklige. Wir sehen die Geschichte im Lukas 13, ab Vers 10. Früher hätten jetzt ein Rascheln von Papier, hat man früher gehört. Heute hört man die Leute auf ihren iPads und iPhones und rumtippen. Macht es. Lest nach, lest mit. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Auch hier wusste Jesus offensichtlich, dass dieses Leiden dieser Frau schon 18 Jahre lang war. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du 18 Jahre in dieser Haltung, so ähnlich muss es ausgesehen haben, gegangen bist. Wenn du irgendwas sehen willst, war das Ganzkörpereinsatz. Ansonsten hast du eigentlich nur vor dir den Dreck gesehen. Die Schuhe, die Füße der anderen Leute. Und hast deinen Weg gemacht. 18 Jahre lang. Kein Arzt konnte dir helfen. Du warst verkrüppelt, du warst verkrümmt, du warst bucklig. Und jeder hat es gesehen. Und dann kommt Jesus. Neuer Prediger in der Stadt. Er spricht in der Synagoge. Die Frau war da, weil das war der Ort, wo sie so hinging regelmäßig. Ihre Gemeinde, ihre Kirche. Und dann sagte Jesus, komm zu mir. Das war alles. Komm zu mir. Er forderte ein kleines Zeichen von ihr. Sehr, sehr klein. Könnt ihr sehen, dass da die Ruhe Gottes war? Keine Hektik. Kein B10 Vater Unser oder mach 100 Klimmzüge oder gehe jeden Tag 2 Stunden joggen oder komm zu mir. Das ist oft der beste Rat. Wir raten das in letzter Zeit ganz vielen Menschen. Wir sagen, hey, ihr habt Probleme, ja. Aber weißt du, geht zu ihm. Manchmal kommen Leute zu Iris und mir als Pastoren, das ist ja auch legitim, und erwarten, dass wir ihre Probleme lösen. Dann müssen wir sagen, sorry, aber das können wir gar nicht. Aber wir können euch den Weg zeigen zu dem, der das kann. Das ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist genauso liebevoll, so freundlich, so barmherzig, wie er es damals war. Alles, was wir oft tun müssen, ist, zu ihm zu gehen. Wie oft sagen Leute, oh, jetzt hilft nur noch Gebet. Da denke ich, ihr habt es völlig verpeilt. Damit sollte es anfangen. Warum kommen Leute zum Pastor oder zum Seelsorger oder zum Zellleiter, bevor sie Zeiten mit Gott verbracht haben über der Frage? Werde ich nicht verstehen. Es ist Zeitverschwendung für beide Parteien. Nur Babys machen sowas. Und Babys dürfen das, das ist okay. Aber wenn du schon ein paar Jahre mit Gott gehst, das sollte dein erster Weg sein, ich suche jetzt den Herrn. Oh, dann muss ich aber Zeit reservieren. Ja! Ja! Das ist tatsächlich die Wahrheit. Ich verschweige euch heute nichts, merkt ihr? Das ist die Wahrheit. Das kostet dich Zeit. Das ist für manche hier wertvollste Gut, was wir haben. Und das ist mir bewusst, weil es auch mein wertvollstes Gut ist.
Aber seit ich mich entschieden habe, jeden Tag eine gewisse Zeit zu investieren in meine Beziehung mit meinem König, geht's mir gut. Ich komme aus allen Krisen raus. Viel leichter, als ich es bei anderen sehe. Viel leichter. Und ich bin nicht besser als andere. Aber ich bin nah dran. Ich habe keinen großen Weg zu gehen, wenn es mir mal schlecht geht. Ich mache 2, 3 Schritte und dann bin ich bei ihm. Weißt du, ich gehe nicht weiter weg. Aber es kostet mich was. Es kostet mich jeden Tag 1 bis 2 Stunden, die ich mit Gott verbringe. Hast du mal darüber nachgedacht, den 1/10 deiner Zeit Gott zu geben?
Amen.
1 bis 2 Stunden am Tag mit Gott zu verbringen. Du musst ja nicht die ganze Zeit liegend auf den Knien oder liegend vor Gott auf dem Boden liegen. Du kannst Bücher lesen über ihn. Du kannst dir was angucken an Filmen, was ihn verherrlicht. Du kannst Zeit mit Leuten verbringen, die ihn auch lieben. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit ihm Zeit zu verbringen. Und es ist nicht langweilig. Und es ist sehr lebendig. Aber der Kern von all dem ist immer das Wort Gottes. Und der Geist Gottes, der es uns aufschließt. Der in uns wohnt und der gerne Raum möchte. Und jedes Mal, wenn du Gott anbetest, bekommt er Spaß und ist dabei und fängt an, dir Dinge aufzuschließen. Oh mein, mein. Eine dritte Person. Ich nenne ihn den Krüppel. Wir lesen von ihm im Lukas 6, Vers 6 bis 10. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anklagen zu können. Jesus wusste, was sie dachten. Steh auf und komm nach vorn, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus zu dem Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte, ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen? Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Was war mit dem Mann mit der verkrümmten Hand? Ich glaube, Jesus wusste aus seinen Zeiten als Zimmermann, wie leicht man sich mit einer nutzlosen Hand nutzlos fühlte, wie das Selbstwertgefühl sank. Ich bin nichts mehr wert, gerade in dieser Zeit, wo eigentlich alles handwerklich passiert. Und wenn dann die Hand nicht mehr funktioniert und ich habe nur noch eine, ich bin nur noch ein halber Mann, ich kann nicht mehr viel Geld verdienen, alles wird schwer sein. Und er forderte auch hier von diesem Krüppel nur 2 Dinge. Komm nach vorne und strecke deine Hand aus. Das ist lächerlich, oder? Lächerlich wenig. Für so eine Heilung, ich meine, da hätte er doch ein bisschen mehr tun können für, oder? Ihr merkt, ich bin immer noch bei der Ruhe, auch bei diesen 3 Beispielen. Alle 3 Beispiele haben mit dieser Ruhe zu tun. Es waren Menschen, die ruhten buchstäblich, der eine an diesem Teich, die anderen beide im Gottesdienst. Die ruhten gerade, die hatten gerade eine Zeit, wo sie runterkamen, wo sie all den Alltag mal rechts und links draußen lassen und sich auf Gott konzentrieren wollten. Und wenn wir das uns anschauen und auswerten wollen, ich glaube, alle 3 hatten sicher lange Zeit versucht, auf die Beine zu kommen. Sich selbst wieder aufzurichten, um ihre Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Nur um dann bei jedem Versagen wieder aufs Neue enttäuscht zu sein. Vielleicht kennst du die Situation, wie sich das anfühlt. Man gibt alles und es kommt nichts mehr raus. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer. Vermutlich waren sie durch ihre vergeblichen Bemühungen um eine Verbesserung so frustriert, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie Jesus trafen, den Versuch, ihre Situation noch zu ändern, gänzlich aufgegeben hatten. Das Bild der Hoffnung erlicht irgendwann. Nach 18 Jahren, nach 30 oder mehr Jahren. Wie lange hältst du so ein Bild aufrecht? Ja, ich werde noch geheilt, ich empfange meine Heilung. Es wird wieder gut, die Ehe wird wieder heil. Wie viele Jahre? Genau in dem Moment kam Jesus und machte ihnen sein Angebot, ihre Situation zum Guten zu wenden. Und als sie sein Angebot annahmen, empfingen sie die Wunder, die sie so lange herbeigesehnt hatten.
Ich glaube, zuerst passierte Folgendes. Jesus kam ihnen nahe. Er war nicht mehr der Wanderprediger in der Nachbarstadt. Er war nicht mehr jemand, der behauptete, der Messias zu sein, von dem gerade in der Zeitung was stand. Er war auf einmal da, er war greifbar nah. Er war im selben Raum, im selben Ort. Er war körperlich präsent. Wisst ihr, heute nähert sich Jesus immer noch den Menschen. Und wenn ich eben sagte, der König ist hier, dann meine ich das 100% wortwörtlich. Aber wenn ich dir jetzt sage, der König sitzt genau neben dir. Schau mal, wer neben dir sitzt. Wer ist das? Wer sitzt neben dir? Jesus. Ja, wie kannst du das sagen? Ich seh die Person, ich weiß, wer das ist. Es ist nicht Jesus. Oberflächlich betrachtet hast du natürlich recht. Aber wenn du tiefer schaust und vor allem, wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, wie Jesus Christus seinen Leib definiert. Er sagt, mein Leib ist die Gemeinde, die Kirche. Besteht aus lebendigen Steinen, aus lebendigen Gliedern, aus Menschen, die mich lieben. So, wenn ich also sage, sein Leib sitzt neben dir, ist es richtig. Stimmt's? Sein Leib sitzt gerade jetzt rechts und links von dir. Das zu wissen ist eine Sache, aber in dem Moment, wo du das begreifst, verändert es alles. Du wirst nie mehr so mit den Menschen umgehen, die links und rechts neben dir sitzen. Du wirst so mit ihnen umgehen, wie du mit Jesus umgehst. Du wirst gleichzeitig aber auch Erwartungen mitbringen, wenn so jemand mit dir betet. Es wird nicht die Erwartung sein, mal gucken, was Bruder X oder Y drauf hat. Du wirst sagen, wow, hier kommt jetzt Jesus selbst. Weil er hat sich festgelegt, durch Menschen zu wirken. Seit 2000 Jahren macht er das schon. Ja, aber doch nicht durch so jemand. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, du würdest sagen, wow, ja, wenn es durch den geht... Guck dir nur die Apostelgeschichte an, was für Menschen er da berufen hat. Guck dir seine Jünger an, was das für Kameraden waren. Wie schwach die waren zu gewissen Zeiten. Sind weggelaufen, haben ihn verraten, haben ihn verleugnet. Ich meine, da gibt es sicherlich hochqualifiziertere Persönlichkeiten. So, er hat die genommen. Denk an den Mörder Paulus. Der dürfte tatsächlich nachher als Vertreter von Christus heilen. Und zwar massivst heilen. Der heilte nicht einfach nur so. Die nahmen seine Schweißtücher, wir wollen sagen die Handtücher, und nahmen die mit, rissen ihm aus der Hand, voll mit seinem Schweiß, ekliges Zeug, und legten das auf die kranken Leute zu Hause. Und die wurden gesund. Die legten die Leute alle vor die Kirche, damit sein Schatten von Petrus, der den verleugnet hat, wisst ihr, der Hahnrede, deswegen ist der Schatten die Kranken berührte und die berührt wurden, wurden gesund. Ich meine, bitte? Und dann sagst du, dein Nachbar wäre nicht würdig dafür? Vielleicht hat er noch nicht mal jemanden umgebracht. Wie viele Mörder haben wir jetzt? Lass die Hände unten. Das ist manchmal erstaunlich, wer alles so in der Kirche ist. Dass, Gott rettet die Mörder, er liebt die Mörder. Er rettet sie, er heiligt sie, er macht sie nachher. Ich fand es so toll. Wir waren früher als Jugendliche, wir waren so sehr braun, also sehr rechtsradikal als junge Männer. Und waren so drei hauptsächlich, die da wirklich... So teils mit Hitlergruß in der Altstadt sich begrüßt haben. So ganz üble Sachen, ne? Ganz üble Sachen. Und heute, ich kenne jetzt diese drei, einer war ich, die anderen beiden kenne ich auch. Wir alle drei sind heute in sozialen Berufen. Einer ist in der Lebenshilfe, der andere betreut hauptberuflich einen schwerbehinderten Mann und ich bin Pastor geworden. So, Gott kann Leute verändern. Amen. So, wenn du dich aufgegeben hast, denk an mich, er kann dich auch verändern. Er macht keinen Unterschied, er verändert gerne. Halleluja. Also Jesus kam nahe. Das war der erste entscheidende Punkt, den alle drei dieser Heilungen aus der Ruhe heraus vorweisen können. Wir wissen, zwei der drei wurden in der Kirche geheilt. Also eine gute Art hier jetzt was zu erwarten für euch. Regelmäßig und verbindlich die Kirche zu besuchen und mitzuarbeiten ist definitiv eine gute Entscheidung. Und das muss nicht diese Kirche sein. Es gibt viele gute Kirchen auch hier in der Stadt. Aber da, wo Gott hinruft, das ist das Entscheidende. Wo Gott hinruft, nicht wo wir gerne sind, wo Gott hinruft. Das zweite, was ich gesehen habe, war, dass Jesus sie aufforderte, etwas zu tun, und zwar jeden von den drei. Er hätte ja auch sagen können, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt. Hätte niemand irgendwas tun müssen, oder? Denkt man. Hätte ja auch gehen können. Wir als Christen sollten dem Beispiel unseres Herrn folgen und Menschen auffordern, ein kleines Zeichen zu geben. Wenn wir nachher beten, werde ich zum Beispiel sagen, wer jetzt Gebet möchte, steh auf. Das machen wir nicht, weil das so eine nette Methode ist, sondern weil das sehr biblisch ist. Jesus sagt, das steh auf. Steh auf heißt, ich stehe erstmal für etwas. Ich sage, okay, ich stehe hier und drücke damit meine Erwartung aus und auch meinen Glauben, dass hier was möglich ist. Vielleicht ist der Glauben nicht so riesig, aber das, was ich habe, lässt mich wenigstens auf die Füße, okay? Das ist ein guter Weg, das ist ein guter Weg. Und dann nach vorne, komm nach vorne. Einige werden wir nach vorne einladen. Sagen, komm nach vorne, wir werden hier beten. Mit jedem, der das möchte. Niemand muss kommen, aber wer möchte, das ist ein weiterer Ausdruck. Manche denken, dass hier vorne die Heilung erst passieren, dass alles andere vorgeblänkelt ist. Das stimmt nicht. Wir hören immer öfters von Menschen, die auf dem Weg nach vorne geheilt werden. Oder bereits auf dem Platz, einfach in dem Moment, wo sie aufgestanden sind. Ja, ich dachte, das wäre die Heilungskraft, die Salbung des Pastors. Nee, nee. Es ist auch ein Punkt, Salbung ist ein Punkt. Aber die biblische Heilung gibt es in vielen Varianten. Die Bibel sagt uns einige Wege, wie wir im Glauben Heilung empfangen. Salbung ist eine, die will ich nicht kleinreden. Da gibt es Leute, die haben echt Heilungssalbung. Aber ich kenne bisher keinen von uns, der 100% Heilungssalbung hat. Ich bin mal auf 60% oder 80%, ich weiß gar nicht mehr, gekommen. Von einer gewissen Heilung, Krankheitsart, wo Heilung gesehen haben. Aber ich habe nie 100% gesehen. Können die sagen, auch alle, mit denen ich gebetet habe, wurden geheilt. Bei Jesus war das so. So, wir sind alle auf dem Weg. Und ich freue mich über jeden Einzelnen. Wenn einer von 100 geheilt wird, habe ich Spaß wie ein Aff. Versteht ihr? Ich sage dann nicht, oh Gott, warum die 99 nicht? Ich habe doch für jeden gebetet. Ich kann es dir nicht erklären. Ist auch nicht wichtig. Ich muss dir nicht alles verstehen. Ich muss dem treu sein, was Gott sagt. Gott sagt, leg den Kranken die Hände auf. Das ist unser Job. Kommen wir gleich noch drauf. Das dritte war dann ganz einfach, sie empfingen ihre Heilung. Jesus kam in den Raum, die Leute reagierten und sie empfingen die Heilung. Drei kurze, knackige Punkte. Und zwar, alle diese drei Beispiele empfingen ihre Heilung vor Zeugen. Und wir wissen nicht immer, was daraus noch entstand. Aber ich glaube, dass alleine das bereits etwas bewirkt im Glauben aller anderen, die zuschauen. Deswegen holen wir immer wieder Leute gerne nach vorne und sagen, was hast du erlebt mit Gott? Erzähl doch mal von deiner Heilung. Nicht, damit wir jetzt alle so toll aussehen, sondern damit jemand, der vielleicht jetzt da sitzt und sagt, ich habe gerade genauso ein Problem. Aber den hat er geheilt. Dann kann er bei mir ja auch was tun. Dann fängt mein Glaube an zu wachsen. Richtig? Und ich brauche ja nicht so viel, wisst ihr, Senfkorngröße. Wir brauchen nur ein bisschen. Aber wir brauchen das bisschen. Und das bisschen entwickeln wir, wenn wir zum Beispiel Leuten zuhören, die etwas mit Gott erlebt haben. Es ist eine gute Angewohnheit, hier nach dem Gottesdienst runter ins Bistro zu gehen und sich zu jemandem zu setzen, mit dem man noch nie ein längeres Gespräch geführt hat. Und den einfach mal zu fragen, hey, was hast denn du so die letzte Zeit mit Gott erlebt? Oh, ich sag dir, wird dein Leben verändern. Wird dein ganzes Leben verändern. Wenn du das jeden Sonntag machst, hast du über 50 glaubensstärkende Dinge erlebt, die vielleicht noch stärker waren als die Predigt im Gottesdienst und dich ganz persönlich gesegnet haben. Oder du, die Person, wenn die sich zurückfragt. Ich fasse zusammen, seine Identität in Christus zu kennen, in ihr zu sitzen, zu wandeln und dann festzustehen, sind wichtige Grundlagen, um ein Leben in göttlicher Gesundheit zu leben und wenn nötig Heilung zu empfangen. Die drei Verlorenen empfingen ihre Heilung, obwohl sie ihren Glauben nur durch kleinste Dinge ausdrückten. Und drittens, weil Jesus ihnen nahe kam und sie auf dessen Worte reagierten, empfingen sie ihre Wiederherstellung. Auch du magst vielleicht gekämpft haben, um wieder auf die Beine zu kommen, um dich aus dem Problem, das dich belastet, wieder herauszuziehen. Du hast sicher versucht, dein Bestes zu geben. Du hast gehofft, dass es etwas nützen würde. Vielleicht hat es das auch, aber vielleicht eben auch nicht. Du bist immer wieder enttäuscht worden. Vielleicht bist du das, genau jetzt wie diese drei Persönlichkeiten aus der Bibel. Gott möchte, dass du aufhörst, dich abzumühen und stattdessen sein Angebot annimmst, deine Situation zu wenden. Es ist kein Zufall, dass alle drei ihre Wunder am Sabbat empfingen, am Tag der Ruhe des Volkes Israel. Bei uns ist es der Sonntag in unserer christlichen Kultur. So, wenn man so will, ist es unser Sabbat heute. Und der König ist hier. Wir haben eben gesungen und ich bin immer traurig, weil keiner schreit. Wir haben gesungen, wenn er für uns, wenn Gott für uns ist. Wer mag wieder uns sein? Ich liebe es an dieser Stelle, wenn ihr reinbrüllt. Niemand! Ich mache das selbst manchmal. Weil es ist wahr. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gott ist das stärkste Ding im Universum. Er ist das größte Ding. Egal was kommt, egal wie mächtig das für uns als kleine Menschen oft aussieht, es ist nichts im Vergleich zu Gott. Der Teufel ist eine Kreatur, er ist ein Nichts im Vergleich zu unserem Gott. Deswegen ist dieses Gebet auch in der Bibel, wenn Gott für mich ist, wer? Die Frage ist im Universum nie, zu keiner Zeit beantwortet worden. Es gibt keine Antwort. Außer dir niemand. Wenn Gott für dich ist, Janet, wer soll gegen dich sein? Wolfgang, wenn Gott für dich ist, wer soll gegen dich sein? Barbara, wenn Gott für dich ist, wer soll gegen dich sein? Amen. Und das stimmt für jeden von uns. Die Frage ist auch gar nicht, ob Gott für uns ist. Die Frage ist, ob wir in seine Ruhe hineingehen. Ob wir die Nähe zu ihm suchen. Weil was nutzt mir der 5-Euro-Schein, wenn ich nicht aufstehe, um mir zu holen? Gar nichts. Das sieht nett aus. Ich könnte mir davon irgendwas Kleines kaufen. Oder? Wenn ich nicht aufstehe und ihn mir hole. Genau das ist, was Christen tun. Wenn sie nicht reagieren auf das, was Gott will. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Der Tag, an dem du dein eigenes Bemühen und Streben beendest und im vollbrachten Werk Christi ruhst, ist der Tag, an dem du dein Wunder empfängst. Jesus hat bereits alle Arbeit getan. Für alles, was du brauchst, wurde am Kreuz bereits Vorsorge getroffen. Bleib also einfach in der Ruhe und empfange dein Wunder. Zunächst möchte ich das größte aller Wunder hier anbieten. Ich bin kein Verkäufer. Ich gebe nur weiter, was der Herr bezahlt hat. Und es kostet dich nur dein Leben. Und deswegen möchte ich fragen, bist du heute hergekommen und hast keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Du hörst diese Worte hier, die ich mache, und du denkst, ja, ist ganz nett, aber ich habe keinen Zugang. Es ist so weit weg von dem, was ich kenne, was ich erlebe. Ja, der Herr ruft an. Der Herr ruft gerade jetzt. Und es ist eine Gelegenheit, wir sind hier vor Zeugen. Das heißt, die Entscheidung ist ihre oder deine. Wenn jemand ist und sagt, das ist heute das, was ich will. Ich will Jesus Christus hier mit rausnehmen. Ich weiß nicht, ob wir uns nochmal begegnen, ob sie jemals nochmal hierher kommen. Das ist nicht, worum es geht. Es geht darum, Christus mit nach Hause zu nehmen. Und zwar für den Rest des Lebens. Und zwar nicht nur als Kumpel, sondern als König und als Vater, als Führer, als Leiter. Ein Leben mit Christus ist der Durchbruch oder der Start des Durchbruchs für alle Lebensbereiche. Er wird anfangen, Stück für Stück das Leben zu ordnen, was sie führen. Er macht es mit seinem Wort und mit seinem Geist. Er macht es zärtlich, er macht es liebevoll und er macht es freundlich. Weil in dem Moment, wenn sie diese Entscheidung gleich treffen, sagen sie Ja zu Vater Gott. Der Vater, Sohn und der Heilige Geist möchten Sohnschaft und Tochterschaft zurückerstatten. Das, was sie verloren haben im Laufe der Jahre. Die meisten Menschen verlieren das schon in ihrer Teenagerzeit. Aber das ist die Berufung, das ist die Kernbestimmung, mit ihm zusammen zu leben. Und dahin zu kommen, wo dieses kleine Baby ist, ganz nah an den Vater, der auch gleichzeitig Mutter ist. Er hat all das in sich. Der Heilige Geist, der bekommt diese Mutterseite zugesprochen. Er ist der Parakletos, er ist der uns schützt. So, ich frage, wer möchte das? Wer möchte sagen, heute, ich nehme ihn mit. Pastor, bet für mich. Dann bitte kurz die Hand heben. Dankeschön, 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 Dankeschön. Darf ich Sie noch zu einem kühneren Schritt bitten? Würden Sie heraustreten aus den Reihen und hier nach vorne zu mir kommen? Ich würde gerne persönlich für Sie beten. Bitte steht doch alle auf, dass man leichter aus den Gängen rauskommen kann. Und wenn Sie sich gemeldet haben und das möchten, bitte kommen Sie nach vorne. Und wer sich hätte melden sollen und sagt, ja, ich bin auch dabei, ich will das auch. Komm schnell, komm her. Das ist der Moment, das ist der wichtigere Moment heute. Heilungsgebete sind wichtig, aber das hier,
Das ist der Kern von der Ewigkeit. Gott lädt ein. Es sind viele weise Leute, die diese Einladung annehmen. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott. Danke. Genau. Wir stehen hier vorm Kreuz. Und das Kreuz ist unser Umschlagplatz. Das ist der Ort, an dem wir Dinge zurücklassen, die wir nicht geregelt bekommen haben. Jeder Mensch hat diese Dinge. Vor allem das mit Gott zu leben, ist ja auch kein religiöser Gedanke, sondern einer, der zutiefst Beziehung ausdrückt. Gott und ich, wir leben in der Beziehung zusammen. Und wir legen jetzt das ab. Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Das heißt, wenn wir das ablegen und Jesus jetzt annehmen, fangen wir an, in ein sorgen- und angstfreies Leben einzutreten. Weil, wenn er für mich ist, wofür soll ich Angst haben? Nicht mal der Tod hat mir Schrecken. Weil er ist hier bei uns, er führt uns hier und er führt uns in die Ewigkeit. Wofür soll ich mich fürchten? Ich lebe seit einigen Jahren furchtfrei, als ich das erkannt habe. Das hat mein Leben revolutioniert. Ich brauche keine Angst haben, weil er ist mit mir. Und solange ich darauf aufpasse, mit ihm zu bleiben, ist alles gut. Ich möchte ein Gebet beten, ein kurzes, knackiges Gebet. Indem wir einfach ausdrücken, Gott, jetzt bin ich hier und ich will dir nachfolgen, sei mein Herr. Und Gemeinde, betet es mit. Ich habe es hunderte von Male selbst gebetet, weil es ist ein Hingabegebet, weil es seine Wirkung nie verliert, auch wenn wir das schon entschieden haben. So sprecht mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt all mein Versagen. Ich bringe dir all meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Mach mich rein. Gib mir einen Neustart mit dir. Ich entscheide mich heute. Sei mein Herr, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Von nun an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Und das ist ihr Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Die beste Entscheidung Ihres Lebens. Und super, das wieder festzumachen. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich riesig. Wundervoll. Gott segne Sie. Hey, klasse. Super gut, super gut. Ja, es ist so gut. Ihr macht es richtig. Gott ist da. Gott ist da. Halleluja. Nehmt doch noch einen Augenblick Platz oder wir machen das jetzt. Schau mal, hier sind zwei liebe Persönlichkeiten. Gehen Sie doch mit denen mal kurz nach nebenan. Die haben noch ein kleines Geschenk und dann sind sie gleich wieder bei uns. Wollen wir weitermachen. Ist das okay? Wer das schon gemacht hat, muss es nicht mal. Aber für alle, die das heute das erste Mal richtig entschieden haben, das ist Erika und das ist Wolfgang. Gehen Sie kurz mit nach neben. Ein Applaus. Halleluja. Ehre sei Gott. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Heilungen weitergingen. Und die Bibel ist voll mit Zeugen davon, dass das stimmte. Weil nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, hörten die Heilungen nicht auf einmal auf. Im Gegenteil, sie multiplizierten sich durch die, die mit ihm unterwegs waren. Und durch die mit ihm unterwegs waren, sich ihm ebenfalls anschlossen. Gerade wie die Menschen, die gerade hier waren. Genauso. Die den ersten Schritt machten, auf Christus zu. Nachdem der Heilige Geist zu Pfingsten kam, was war das Erste, was passierte, nachdem 3000 Leute sich entschieden haben, auch wieder nachzufolgen? Petrus und Johannes vor dem Tempel, vor dem Gottesdienst, vor der Tür, im Gelähmten. Ich habe kein Gold und Silber dabei, aber weißt du was, komm, steh auf, lauf. Kurzes Signal. Dasselbe passierte, genau dasselbe, was Jesus tat. Steh auf und geh. Und er ging. Und danach, wissen wir, ist eine Erweckung ausgelöst worden. Weitere Menschen haben sich bekehrt. Jeden Tag. Weil es hat sich rumgesprochen. Die Leute haben geredet. Boah, hast du gehört, was von der Cash passiert? Der hat er ewig rumgehangen. Da konnte nicht laufen. Und die heilen den da. Einfach so. Da musst du hingehen. Du hast doch auch Arthritis. Geh mal hin. Davon träume ich, dass Limburg das erkennt. Dass hier einer der Orte ist, wo das passiert. Ich bete, dass es überall in Limburg passiert, nicht nur hier. Aber hierfür bin ich verantwortlich. Ich möchte, dass es hier passiert.
Ich möchte, dass es durch dich passiert, nicht durch mich. Also auch, aber ich möchte, dass es multiplikativ passiert. Durch dich in deiner Straße, in deinem Ort. Das ist was, was ich in der Bibel sehe. Die Hauszellen waren nicht nur Hauszellen, wo man Lehre austeilte. Es waren Lebensgruppen. Da ging es aus nach draußen. Wenn da jemand krank war in dem Dorf, ging man zuerst mal dahin und ließ mit sich beten und sich mit Öl salben und empfing Heilung. Wir haben gelesen von dem Schatten des Petrus oder Paulus, von den Schweißtüchern. Wir haben gelesen von Jakobus, der Pastor der ersten christlichen Kirche. Was hat er geschrieben in Jakobus 5? Wenn jemand krank ist, legt die Hände auf. Der erste Pastor der Geschichte, Jakobus. Okay, legt Hände auf. Was hast du zu verlieren? Heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Markus sagt dasselbe. Was wird jedem Gläubigen folgen? Unter anderem werden sie Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das bist du. Das bist du. Ich möchte jetzt die von euch, ich nehme jetzt Zellleiter, hier sind einige Zellleiter, die selbst heute kein Heilungsgebet brauchen. Euch möchte ich bitten, nach vorne zu kommen als Gebetsteam. Wenn du Zellleiter bist und heute nicht selbst ein Heilungsgebet brauchst, komm bitte nach vorne. Meine Damen und Herren, Jesus Christus. Jesus Christus, sein Leib, stellvertretend. Auch ihr gehört dazu, aber das sind jetzt die, die hier vorne stehen und die jetzt Heilungskraft fließen lassen. Aber bevor wir diesen zweiten Schritt machen und nach vorne kommen, möchte ich bitten, jede Person, die heute Heilung empfangen möchte, wofür auch immer, auf ihrem Platz aufzustehen. Prüfen Sie jetzt an dieser Stelle die Symptome, mit denen Sie hergekommen sind. Und wenn die Symptome nicht mehr oder fast nicht mehr spürbar sind, wink mal. Ihr müsst schon was tun, vielleicht, um es zu prüfen. Oder wenn es Symptome gibt, die man prüfen kann. Hier sehe ich 1, 2, 3, 4, 5. 5-mal Heilung, 6-mal Heilung, die bereits geschehen ist. Alleine durch das Aufstehen, durch das Ausdrücken von Erwartungen. Und Vater, ich gebe dir alle Ehre. Herr, ich bilde mir nicht irgendwas ein und niemand von uns tut es hier. Du bist die Grundlage aller Heilung. Du heilst zwar durch uns, weil du das gesagt hast, aber du bist der Arzt. Und wir nehmen das jetzt in Anspruch, dass jede Person, die hier steht, deine Heilung empfängt. Wir setzen das frei in Jesu Namen. Ich befehle jedem Krankheitsgeist, verlass diese Räumlichkeit. Sofort. In Jesu Namen. Raus hier. Hier ist kein Platz für Krankheit. Hier ist kein Platz für Mächte, die Jesus Christus nicht die Ehre geben. Teufel, du hast hier überhaupt keinen Raum. Aber du, Heiliger Geist, hast allen Raum hier. Verbreite den Wohlgeruch des Vaters im Himmel. Verbreite das Zeugnis Jesu Christi, der gestorben ist, damit wir errettet und geheilt sein können. Heilungskraft fließe. Komm, jetzt gerade in jeden Körper, der hier von Krankheit belagert wird. Die Belagerung ist zu Ende. Der Herr macht alles neu. Danke, Herr. Danke, Herr. Jetzt sprich mir nach. Ich empfange deine Heilung für meinen Körper 100%. Und ich gebe dir alle Ehre, Jesus. Ich danke dir für meine Heilung. Ich bin geheilt in deinen Striemen. Durch deine Wunden wurde ich geheilt. Amen. Und jetzt check nochmal ab. Check nochmal alles ab. Symptome. Was ist anders als vorher? Wer kann jetzt winken und kann sagen, ja, definitiv, die Symptome sind weg oder fast nicht mehr da. Wink nochmal, lass mich sehen. Oh ja, das sind noch ein paar Hände mehr. Danke, 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 danke. Wow, cool. Okay, wir geben uns nicht zufrieden. Ne? Die Gebetsteams, die hier stehen, bitte immer zu zweit. So wie es auch hier ausschaut. Jeder, der jetzt sagt, ich habe noch Symptome, ich habe noch Krankheitssymptome da, jetzt seid ihr eingeladen, kommt nach vorne, kommt aus euren Gängen raus, geht zu jemandem von diesen Gebetsteams
und empfangt ein kurzes, knackiges Gebet des Glaubens. Hier wird jetzt keine Seelsorge stattfinden, sondern es wird mit Handauflage das ausgesprochen, was das Wort sagt, nämlich dass Heilung deine ist. Halleluja.
Darf ich noch was anderes machen?
Ja. Ich kann ja gleich kommen. Was sagst du? Ist Mikro? Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
An der Stelle möchte ich kurz sagen, dass dieser Gottesdienst ein offenes Ende hat. So, wenn du nach Hause möchtest oder musst, sei frei zu gehen, geh leise. Wenn ihr euch unterhalten möchtet, macht es unten so. Ihr könnt jederzeit gehen, wenn du Gebet empfangen hast. Ja, tut es, ohne die anderen zu stören. Ich möchte noch eine Einladung aussprechen. Ich habe einen Impuls. Ich werde da am Kreuz stehen und ich würde gerne mit Menschen beten, die erkannt haben, dass meine Heilungsblockade hat mit meinen negativen Gedanken zu tun, hat damit zu tun, dass ich mich total verkrampft habe, bemüht habe, frustriert bin. Wenn dir klar geworden ist, du hast da Blockaden aufgebaut in der Weise, dann möchte ich dich einladen, die mit mir im Gebet zusammen symbolisch an das Kreuz zu nageln. Dann möchte ich gern für dich beten. Okay, ihr anderen, unser fantastisches Lobpreisteam hat bestimmt noch Lieder. Betet Gott an, gebt Gott die Ehre, steht auf, hebt eure Hände hoch, sei vor Gott. Okay? Danke.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.